Willkommen bei Zwei alte weiße Männer, dem Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. In dieser Mutmacher-Staffel geht es um das, was in aufgewühlten Zeiten besonders kostbar ist: Orientierung, Zuversicht und Mut.
Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer Mutmacher-Staffel. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Unser heutiges Thema betrifft eigentlich fast jeden von uns und sorgt trotzdem schon beim Gedanken daran für Augenrollen. Digitalisierung und Entbürokratisierung. Formulare, Anträge, Zuständigkeiten, Medienbrüche, lange Wartezeiten. Viele Menschen erleben den Staat im Alltag nicht als Ermöglicher, sondern eher als Hürde.
Ja, und gleichzeitig gibt es seit ein paar Monaten neue Reformvorschläge. Die Initiative für einen handlungsfähigen Staat hat ja sehr deutlich beschrieben, woran es in Deutschland hakt: an zu viel Zersplitterung, an fehlender Umsetzungskraft, an Insellösungen und an einer Verwaltung, die oft mehr Energie in Entscheidungsprozesse steckt, als in das eigentliche Gelingen des Vorhabens.
Und darüber sprechen wir heute mit Ann-Kathrin Riedel. Sie ist Publizistin und eine der profiliertesten deutschen Expertinnen für Digitalpolitik, Verwaltungstransformation und Demokratie. Sie leitet als Geschäftsführerin den Next e.V., der die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung vorantreibt. Und zuvor verantwortete sie unter anderem die internationale Digitalpolitik der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Seit Jahren beschäftigt sie sich intensiv mit der Frage, wie Staat, Verwaltung und Gesellschaft digitaler, zugänglicher und zukunftsfähiger werden können. Mit ihr wollen wir unter anderem darüber sprechen, wo Deutschland beim digitalen Staat wirklich steht, was von den aktuellen Reformvorschlägen trägt und wie die Verwaltung im besten Fall nicht nur verwaltet, sondern Entwicklung möglich macht. Herzlich willkommen.
Schön, dass ich da sein darf.
Ja, freut uns sehr. Und bevor wir ins Thema einsteigen, stellen wir all unseren Gästinnen und Gästen eine standardisierte Eingangsfrage. So auch Ihnen, Frau Riedel. Was macht Ihnen persönlich aktuell am meisten Sorgen?
Am meisten Sorgen? ja, wir haben heute den Tag, nachdem Donald Trump eigentlich die Zivilisation in Iran auslöschen wollte. Also es ist wirklich das Weltgeschehen, das mir Sorge macht. Und vielleicht, um es ein bisschen konkreter zu machen, ein, wie ich finde, doch Unverständnis darüber, wie diese Welt, wie alles mittlerweile zusammenhängt, also wie vernetzt wir dann doch sind. Wenn wir uns jetzt angucken, die Straße von Hormuz gesperrt, es ist nicht nur das Öl, das da nicht mehr rauskommt, es sind eben auch Düngemittel, die da nicht rauskommen, Helium, das wir für Chipsproduktion und MRT brauchen. Also wir haben das Gefühl, es geht hier nur um Spritpreise bei uns in Deutschland, aber wie das alles zusammenhängt, was das für die Ernährungssicherheit in vielen Ländern, insbesondere Asiens und Afrikas, zu tun haben, das ist uns hier, glaube ich, nicht bewusst. Und das macht mir gerade sehr Sorgen, dieses Unbewusstsein dafür, wie vernetzt wir miteinander sind.
Ich glaube, das sind die Sorgen, die viele Menschen mit Ihnen teilen, gerade in diesen Tagen, nachdem wir zum zweiten Mal auch erlebt haben, wie die Ordnung, die Weltordnung und das Völkerrecht ja doch grob mit Füßen getreten wird.
Ja.
Aber wir wollen über Deutschland reden, wir wollen reden über Digitalisierung und Verwaltung. Und da hört man eigentlich von den Menschen in Deutschland schnell Frust, Spott und natürlich wird immer das berühmte Faxgerät auch noch zitiert. Michael hat schon darauf hingewiesen, die Staatsreforminitiative. Und da gab es ja aber durchaus auch hoffnungsvolle Signale, nämlich dass Fortschritte da sind, nur eben in einer insgesamt völlig zersplitternden Landschaft. Wenn Sie einmal eine ehrliche Zwischenbilanz ziehen, wo stehen wir heute tatsächlich bei Bund, Ländern und Kommunen?
Ich finde es eine wahnsinnig schwere und ich glaube auch eigentlich nicht zu beantwortende Frage. Denn wie Sie richtig sagen, wir haben den Bund, wir haben die Länder und wir haben 11.000 Kommunen und jede der 11.000 Kommunen ist anders digitalisiert. Das heißt, eine pauschale Antwort da zu nennen, wäre, glaube ich, fehl am Platze. Gleichzeitig glaube ich, dass wir weitaus digitalisierter sind, als wir zunächst annehmen. Also Sie haben es ja gerade gesagt, wir reden sehr viel noch darüber, über Faxgeräte. Und auch wenn wir Satire-Sendungen sehen, wird die Verwaltung gerne noch als das dargestellt, was wir eben auch satirisch da sehen. Ne? Die Hängeregistraturen, ja. Es ist alles grau. Es ist, wie man sich Behörde einfach vorstellt. Und da würde ich sagen, das ist in dieser Pauschalität definitiv nicht mehr der Fall. Es ist auch deutlich mehr digitaler, als man gemeinhin annimmt. Ich glaube, das Problem ist häufig, dass jeder Einzelne von uns Digitalisierung anders erlebt des Staates, weil eben wir alle in unterschiedlichen Kommunen leben. Also Sie sitzen in Würzburg, das heißt, Sie werden die Digitalisierung des Staates danach festmachen, was die Stadt Würzburg bereits digitalisiert hat und was nicht. Ich am Bezirk in Pankow in Berlin. Ja, und selbst hier unter den Bezirken ist es oftmals ein komplett unterschiedliches Erleben, wie Verwaltung funktioniert. Gleichzeitig, wir haben es gesagt, wir sprechen viel darüber, dass Verwaltung nicht funktioniert und wir haben diese Annahmen darüber. Mir geht es seit geraumer Zeit so, dass wenn Freundinnen und Freunde zur Verwaltung gehen, die unfassbar überrascht sind, wie nett zuvorkommt, serviceorientiert die Leute doch sind. Das heißt, wir haben ein ganz negatives Bild davon. Es passiert aber dennoch sehr häufig, dass dann Leute sagen, ach, es war aber ein ganz tolles Erlebnis. Oder eben eine digitale Anwendung war überraschenderweise schon da und sie hat überraschenderweise auch gut funktioniert. Das soll nicht heißen, dass alles tippitoppi ist. Aber ich glaube, es sind viele Dinge viel unterschiedlicher. Und um nochmal einen letzten Punkt zu machen, es kommt dann auch immer darauf an, was benötige ich und wo habe ich Kontakte mit der Verwaltung? Wo brauche ich den Staat? Ich zum Beispiel, ich bekomme keine Sozialleistungen, ich habe keine Kinder, ich erwarte kein Kind. Ich plane in nächster Zeit nicht zu heiraten. Ich habe nichts mit dem Staat zu tun. Ich gebe einmal im Jahr meine Steuererklärung ab. Ich werde nächstes Jahr einen neuen Personalausweis brauchen. Aber ich habe nichts mit dem Staat zu tun. Das heißt, ich erlebe ihn auch gar nicht, weil ich kein Anliegen habe, keine Pflichten erfüllen muss und so weiter und so fort. Das heißt, ich bekomme von ganz vielen Anwendungen nicht wirklich was mit. Das Auslandsportal beispielsweise ist eine super Anwendung, ist aber für Menschen, die ein Visum beantragen wollen. Werde ich niemals brauchen, werde ich also nie aus der Perspektive einer Nutzerin erleben.
Rennen wir vielleicht da auch ein bisschen dem falschen Narrativ hinterher? Denn wenn wir an Verwaltung und Bürokratie in der Allgemeinheit denken, dann doch meistens in dem Sinne, es funktioniert ganz, ganz wenig. Und es dauert alles unendlich lange. Sie sagen jetzt aber, hey, ihr müsst es nur mal richtig ausprobieren und werdet möglicherweise verwundert darüber sein, wie gut vieles doch läuft.
Genau. Das heißt nicht, definitiv nicht, dass alles perfekt ist und dass ich nicht auch ganz häufig schlechte Erfahrungen habe. Ich habe beispielsweise, wollte auch eine Anwendung nutzen, die mit dem Thema Vorsorge zu tun hat und die fand ich dann nicht so dolle, sodass ich es direkt abgebrochen habe, weil man da gemerkt hat, das war wieder eine Anwendung von der Verwaltung, aus der Verwaltung auch gedacht und nicht mit mir als Bürgerin, die zwar Akademikerin ist, aber keine Juristin. Und ich glaube, auch Juristen nicht immer sofort wissen, wenn da steht, bitte geben Sie hier nach Paragraph XY dies und jenes ein. Also da haben wir noch, wir haben unfassbar viel zu tun und das will ich überhaupt nicht kleinreden. Was ich nur darstellen möchte, ist, es geht schon deutlich mehr, als wir häufig wahrnehmen. Und es ist nicht alles schlecht, was schon funktioniert, aber es ist noch unfassbar viel zu tun. Und eben gerade bei Leistungen, wenn wir jetzt nochmal an, nehmen wir mal mich als Beispiel, ja. Also wenn ich mit der Verwaltung als nächstes zu tun haben werde, ist vielleicht, Gott bewahre, aber Todesfall in der Familie und ich müsste mich um Totenscheine kümmern, um an Erbe beispielsweise ranzukommen. Da erlebe ich von ganz vielen, dass das unfassbar müßig ist, da an Dokumente zu kommen und das wirklich ein Krampf ist. Oder anderes Beispiel, ich bekomme ein Kind und möchte Elterngeld beantragen. Kindergeld ist beispielsweise heute, es soll jetzt automatisiert werden, schon sehr gut nutzerfreundlich gemacht. Ich bekomme einen Brief, habe da einen QR-Code mit einem ausgefüllten Antrag, muss nur einmal klicken und beantragt ist es. Ist also schon eigentlich sehr, sehr gut. Aber Elterngeld ist wohl auch ein riesiger Krampf, diese Unterlagen auszufüllen. Also auch das, was wir bürokratisch wahrnehmen, weil ich ganz viele Unterlagen zusammensuchen muss. Und dann ist es kompliziert und komplex. Und das sind beides Situationen im Leben, wo ich gerade den Staat brauche, aber eigentlich andere Dinge im Kopf habe und mich auch eigentlich um anderes kümmern sollte. Und ich glaube, weil solche Dinge nicht oder sehr schlecht, sehr müßig funktionieren, sind die auch so einschneidend in einem Leben, sodass ich davon ganz viel ableite, wie ich den Staat empfinde. Ja, also ich habe so eine Schlüsselsituation in meinem Leben und wünsche mir jetzt einfach nur, dass Dinge einfach und smooth gehen und sie sind das Gegenteil. Und dann nehme ich den Staat als nicht hilfsbereit wahr. Und ich glaube, daher kommt dann auch dieses Bild von einem nicht funktionierenden Staat, weil halt so smoothe Anwendungen wie beispielsweise die Rentenübersicht digital abfragen oder den Punktestand in Flensburg, das sind keine einschneidenden Erlebnisse, die ich habe. Ja? Aber solche Dinge, solche Schlüsselereignisse sind einschneidend und ich glaube, die prägen dann ganz besonders das Bild des Staates und das ist dann in den Fällen auch nicht so dolle.
Sie hatten darauf hingewiesen, dass die Unterschiede von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich sein können. Ich glaube, das würden viele bestätigen, aus den Gesprächen, die man führt. Eine Zahl, die in dem Zusammenhang, wie ich finde, auffällig sind, auf Landkreisebene, so ist zu lesen, sind über 400 und auf Gemeindeebene über 10.000 einzelne Betriebslösungen im Einsatz. Das ist ja etwas, wenn man an ein systematisches Digitalisieren herangeht, wo man sagt, das erleben wir ja auch in den Unternehmen. Man versucht, das Beste zu finden oder mindestens etwas auszuprobieren. Und wenn es funktioniert, dann rollen wir es aus. Man hat den Eindruck, wenn wir auf der Gemeindeebene gerade nochmal bleiben, dass es gerade andersrum aufgesetzt wird, nämlich man entwickelt selber etwas, mit wem auch immer, und dann fehlt anschließend die Kompatibilität mit anderen. Beziehungsweise ist unter Umständen für andere nicht nutzbar, weil Voraussetzungen nicht stimmen. Liegt da nicht ein wichtiger Hebel?
Ja, ein sehr wichtiger. Wir bei Next haben da auch gerade eine Studie zu gemacht, die wir am 15.04. veröffentlichen, eben zur Nachnutzung in der Verwaltung und warum sie funktioniert oder warum eben nicht, weil wir uns genau das politisch eigentlich vorgenommen haben. Also wir entwickeln eine gute Lösung, beispielsweise für die Wohnsitzanmeldung und rollen die dann deutschlandweit aus. Kann meinetwegen auch 2 oder 3 geben. Wettbewerb ist ja immer nicht verkehrt für die beste Lösung. Aber das funktioniert nicht gut. Gleichwohl, das Beispiel für die elektronische Wohnsitzanmeldung ist ein Beispiel, das sehr gut funktioniert, aber eben in der Fläche und für die ganzen Fachanwendungen, die wir haben innerhalb der Verwaltung. Und Sie haben recht, da hat man halt diese eigentlich gute Idee gehabt, aber halt nicht darüber nachgedacht, was sind eigentlich die Standards, auf die wir uns hier einigen wollen, damit diese Fachanwendungen auch miteinander sprechen können. Denn A, will ich die vielleicht nicht nur in Berlin-Pankow einsetzen, sondern eben auch in Würzburg. Und B, wäre es ja auch schön, wenn ich von Berlin-Pankow nach Würzburg umziehe, meine Daten auch direkt mit dorthin umgezogen werden können. Oder von meinem Geburtsort die Daten gezogen werden können, wenn ich heirate möchte beispielsweise. Und das passiert nicht, weil man eben sich vorab nicht auf solche Standards geeinigt hat. Da merkt man immer häufiger, dass häufig einfach Techniker fehlen in der Verwaltung, die über solche Sachen sich Gedanken machen. Wir haben beschäftigen uns jetzt seit einigen Jahren ganz viel mit IT-Architekturen, wo solche Dinge eben festgelegt werden. Aber können Sie sich vorstellen, 16 Bundesländer, eben die ganzen Gemeinden, überall sind schon Anwendungen im Einsatz. Da ist natürlich Zwist darüber, was jetzt der richtige Standard ist, um Daten auszutauschen und wer jetzt in den sauren Apfel beißen muss und vielleicht eine andere Schnittstelle programmieren lassen muss für natürlich erhebliche Kosten. Und das ist ein großes Problem, dass man nicht vor einigen Jahren schon angegangen hat und sich überlegt hat und auf gemeinsame Standards festgelegt hat. Und nun stehen wir da und müssen das reparieren.
Würden Sie sagen, dass der Föderalismus Digitalisierung eher bremst? Und wenn dies so ist, woher nehmen Sie die Hoffnung, dass bei dieser Zersplitterung, die Sie ja eingangs auch schon beschrieben haben, das ist Bund, das sind Länder, das sind Kommunen, dass wir trotzdem nicht auf Dauer bei der Digitalisierung hinterherhinken.
Also ich sehe bei dem Thema jetzt nicht den Föderalismus als solches als ein Problem, denn wenn ich mich auf den gleichen Standard geeinigt habe, dann kann ich das ja über auch föderale Grenzen hin und her schicken. Ne? Also wir haben ja auch das Internet, wenn wir mal ganz global gucken, da haben wir auch ein offenes Protokoll. Wir können von Land zu Land miteinander diskutieren, uns austauschen. Das Gleiche würde eben auch auf föderale Ebene gehen. Das heißt, es ist eher ein technisches Problem, denn ein Föderalismusproblem. Gleichwohl gibt es, glaube ich, ganz viele Dinge beim Föderalismus, auch was das Thema Finanzen angeht und so weiter, wo man sehr wahrscheinlich sehr dringend drüber reden müsste. Da habe ich aber keine Kompetenzen zu. Was mir da Hoffnung macht, ist, dass momentan das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung da Dinge vorgeben will. Auch da ruckelt es natürlich immer, weil halt sehr viele Leute mit am Tisch sitzen und wie ich sagte, niemand will den sauren Apfel beißen und da jetzt die eigene Anwendung ändern. Aber ich glaube, der Druck wird immer größer und ich will nicht sagen, also es macht mir schon ein bisschen Hoffnung. Gleichwohl ist es, glaube ich, so, dass es bei uns in Deutschland erstmal richtig, richtig schmerzhaft werden muss, bevor wir merken, dass wir da jetzt irgendwie alle etwas ändern müssen, damit es funktioniert. Aber ich glaube, es ist ein technisches Problem, wo die Grenzen der föderalen Ebenen dem eigentlich nicht im Weg stehen, sondern es ist vornehmlich politischer Wille.
Gucken wir mal auf das andere Thema, was unmittelbar ja da dranhängt, Entbürokratisierung. Wie geht das? Erfolgsorientiert, aber ohne etwas kaputt zu machen. Nicht nur die Staatsreforminitiative fordert ja nicht einfach nur weniger Regeln, sondern schlankere Entscheidungsstrukturen. Aber auch nicht alles bis ins letzte Detail regeln zu müssen. Jedes Gesetz braucht so viele, um jedem Einzelfall gerecht zu werden, braucht so viele Detailregeln, dass natürlich die Handhabung extrem schwierig ist. Die Initiative spricht von Vertrauen in den Bürgern und Verantwortung. Wenn Sie den Begriff Entbürokratisierung einmal ganz praktisch übersetzen müssen, worum geht es eigentlich wirklich dabei?
Das ist eine sehr gute Frage, weil die, glaube ich, viel zu selten gestellt wird. Und wir daher, wenn wir über Entbürokratisierung sprechen, immer ganz viele Annahmen und Vorstellungen im Kopf haben und wir uns, glaube ich, klar werden müssen, worüber wir da sprechen. Es wird ja häufig gemeint, dass wenn es um Entbürokratisierung ginge, gerade wenn die Forderung aus der Wirtschaft kommt, dass hier Standards und Regularien abgebaut werden sollen. Das ist in manchen Teilen auch der Fall. Ob die in den jeweiligen Einzelfällen richtig sind oder nicht, das kann und will ich nicht beurteilen, würde aber schon mal auch darauf hinweisen, dass es uns ja ein Anliegen sein muss, zu überprüfen, ob die Regelungen, die wir gemacht haben, auch ihre Wirkung entfalten. Ja? Also wir machen ganz häufig Gesetze, weil wir beispielsweise die Umwelt schützen wollen oder Arbeitsschutzstandards schützen wollen. Und das sind ja immer nur Annahmen, die wir treffen, dass unser Gesetz darauf hinwirken würde. Und ich glaube, was uns fehlt, ist eben auch zu überprüfen, tut es das? Tut die Regulierung das, so wie wir uns das angedacht haben, oder verfehlt sie ihr Ziel? Und da haben wir ein Problem und ich glaube, dann wäre auch eine Diskussion um Entbürokratisierung besser oder auch vielleicht auch eine, ist es gar nicht Entbürokratisierung, sondern bessere Bürokratie, wenn wir das überprüfen würden, ob unsere Wirkung erreicht wird. Dafür müssen wir aber Zahlen erfassen und eben Gesetze evaluieren. Das tun wir bisher, ich glaube, gar nicht. Und das ist ein großer Fehler, denn auch das wird nochmal gesagt, Bürokratie ist ja per se nichts Schlechtes. Also ich finde, Bürokratie ist etwas Wünschenswertes, denn Bürokratie sorgt dafür, dass der Staat nicht willkürlich handelt, sondern dass er alle, sowohl Unternehmen als auch uns Bürgerinnen und Bürger, fair behandelt nach gewissen Prozessen und Strukturen, wo wir gegen Einspruch erheben können. Wenn jetzt eben um Entbürokratisierung geht, können wir, glaube ich, auch in den Sozialbereich schauen. Ja, wenn ich da sehe, was es für Auflagen gibt für Menschen, die Sozialleistungen beantragen, kann man sich auch fragen, Muss das sein oder kann das auch weniger sein? Stichwort Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger. Dann aber eben mehr Überprüfungen beziehungsweise auch härtere Konsequenzen, wenn ich gelogen habe bei dem Antrag. Aber wenn ich beispielsweise lese, dass Akademiker beim Beantragen von Wohngeld Fragen nicht beantworten, weil die sagen, na, die sind ja irgendwie eher philosophischer Natur, weiß ich gar nicht so richtig, was ich hinschreiben soll und die dann nicht beantworten werden, dann habe ich halt eine lange Kaskade, weil dieser Antrag nicht bearbeitet werden kann, nochmal zum Antragsteller zurück muss und wieder zurück in die Behörde. Aber auch da müssen wir, dürfen wir nicht vergessen, dass es teilweise auch politisch gewollt ist natürlich, dass gerade solche Sozialleistungen extrem bürokratisch sind, damit sie eben auch nicht so viel beantragt werden. Das ist jetzt aber wieder eine politische Entscheidung, wo ich habe da eine persönliche Meinung dazu, ob man das machen sollte oder nicht. Aber es hat jetzt erstmal nichts mit der Debatte zu tun, was ist jetzt Entbürokratisierung und was nicht. Aber auch da muss man schauen, ne? Manches ist gewollt, manches ist nicht gewollt, manches sollte man besser machen. Genau, also da muss man, glaube ich, wirklich drüber sprechen, was meine ich damit. Dann können wir noch über Berichtspflichten sprechen, aber auch da würde ich wieder sagen, wir müssen überprüfen, ob unsere Bürokratie, Stichwort Gesetze, Vorgaben, Regelungen, auch das Ziel erreichen, was sie intendiert haben. Und ich glaube, darauf sollten wir uns als Gesellschaft einigen können, dass wir uns wünschen, dass das auch erfolgt. Also, dass Wirkung erreicht wird mit den Regularien, die wir uns geben.
Finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Das ist ja in der freien Wirtschaft genauso der Fall, dass man letztendlich auch Maßnahmen überprüft, sind sie überhaupt erfolgreich. Ich glaube, Sie rennen offene Türen ein bei Menschen, wenn Sie sagen, Bürokratie brauchen wir, die hält den Staat auch zusammen. Worum es aber letztendlich geht, ist die Geschwindigkeit der Umsetzung von einzelnen Maßnahmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Abbau von Komplexität. Sie haben es gerade gestillt. Sehr viele Menschen sind gar nicht in der Lage, diese Formulare, die teilweise ihnen vorgelegt werden, auszufüllen. Also ich stehe manchmal auch davor wie der Ochs vom Berge, bin des Deutschen mächtig, kann auch ganz gut Texte interpretieren, aber das ist eine eigene Sprache.
Exakt.
Und in meiner Wahrnehmung sollte Bürokratie aber auch in erster Linie noch für den Bürger da sein.
Exakt.
Und kein Selbstzweck. Das heißt, als allererstes muss ich doch dann versuchen, Bürgerinnen und Bürger klarzumachen, was will ich eigentlich von ihnen?
Ja.
Und das ist ein Dilemma, das immer größer wird und wo ich den Eindruck habe, da bewegt sich relativ wenig.
Ich würde nicht sagen wenig, aber wir haben da halt ein unfassbar verflochtenes System. Das darf man auch nicht vergessen. Unsere Bürokratie ist echt schon seit Bismarcks Zeiten hier gewachsen. Das Land Berlin hat beispielsweise auch gerade untersucht, was sie eigentlich alles an Aufgaben haben und wer dafür zuständig ist, eben um eine Aufgabenkritik zu machen, um bestimmte Aufgaben abzubauen. Die haben auch rausgefunden, dass dann noch welche von Anno schieß mich tot sind. Also wirklich alt. Ja. Und auch niemand mehr wusste, wer dafür zuständig ist. Das heißt, wir haben diese Aufgabenkritik, haben wir noch nie gemacht. Und das ist eigentlich ganz ähnlich wie in meinem Eingangsstatement, was ich zur Lage der Welt sagte. Wir wissen gar nicht, wie verflochten alles miteinander ist und dass das System generell so komplex und kompliziert, dass das irgendwann nicht mehr zusammenpasst und daher kracht. Wenn wir uns auch nochmal auf die Bürokratie oder den Abbau anschauen, dann haben wir häufig Konflikte beispielsweise mit Umweltschutz, aber auch dem Neubau von Dingen. Also ich möchte irgendwo ein Windrad bauen. Wir haben uns ja als Gesellschaft darauf geeinigt, wir finden den Ausbau von erneuerbaren Energien gut. Also müssten Windräder gebaut werden. Dann habe ich aber vielleicht eine Freifläche, wo das hin soll, aber dort wurde ein seltenes Tier gesehen. Und dann habe ich da eben Konflikte, ne? Und die lösen sich teilweise nur schwer auf bis gar nicht oder es zieht sich mehrere Jahre bis Jahrzehnte hin. Und dann habe ich natürlich diesen Eindruck, da ist irgendwie Bürokratie ein nicht handlungsfähiger Staat, weil ich da dieses, ich habe das lässt sich kaum auflösen oder nur durch jahrelange Gerichtsprozesse. Und nochmal, um Ihr Beispiel zu machen, auch dieses, das als bürokratisch wahrnehmen bei Anträgen geht mir ganz genauso. Und wir sind das irgendwie gewohnt, Also ich habe das Gefühl, es ist so eine Akzeptanz, die wir hatten, vor allem bei Papieranträgen. Naja, der Staat ist irgendwie kompliziert, das ist halt so. Mittlerweile schieben wir das gerne auf das Digitale, das schuld ist, dass die Anwendungen nicht genutzt werden können. Gerade auch Ältere. Da sage ich immer, aber ich glaube nicht, dass es am Digitalen liegt, sondern weil halt einfach auch im Digitalen die Anträge und Formulare nicht verständlich sind. Wie mein Beispiel ist, ne, steht da, ob es jetzt nur auf Papier eine Lücke ist, wo ich was ausfüllen soll oder was eintippen soll. Wenn da steht, wollen Sie dies und jenes nach Paragraph sonst was BGB, weiß ich es nicht. Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht wirklich Lust, das zu googeln, was es ist, was man da von mir will. Ja, ja, es frustriert mich. Und genau wie Sie sagen, ich fühle mich da auch nicht ernst genommen, nicht gewertschätzt als Bürgerin. Und um das vielleicht auch nochmal plastischer zu machen, was das eigentlich bedeutet. Vielleicht erinnern sich viele, wir hatten viele Krisen in den letzten Jahren. Wir hatten schon mal eine Energiekrise nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine. Ja. Wir hatten dann eine sehr starke Inflation und die damalige Ampelregierung hat gesagt, wir müssen irgendwie die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Wir erhöhen und erweitern das Wohngeld. Es wurde also, ich meine, zum 01.01.2023 das Wohngeld Plus eingeführt und die Kommunen waren komplett überlastet, weil das weiterhin ein Papierantrag war. 200 Kommunen hatten erst den digitalen Antrag, mehrere Seiten auszufüllen. Ich sagte schon, teilweise wohl philosophische Fragen, komplex und kompliziert, unfassbar viele Anlagen, die ich beifügen muss. Und habe dann einen Stapel Papier, den ich einreichen muss. Die Stadt Köln hat über 100 Leute einstellen müssen für die Bearbeitung dieser Anträge und 20 Hilfskräfte zum Vorsortieren. Ja, also dann merkt man mal, was das halt für ein komplexer und komplizierter Prozess ist, wo man merkt, es ist kein Wunder, dass es so lange dauert. Die Menschen haben teilweise 40 Wochen warten müssen, bis dieser Antrag bearbeitet wurde. Und da muss man halt ran, sich schauen, ne, ist also nur digital wird da wahrscheinlich auch nicht helfen, sondern da muss ich das wirklich entschlacken, wenn ich mein politisches Ziel erfüllen will, dass ich Leuten zeitnah in einer Notsituation oder einer Notsituation helfen möchte, wie beispielsweise beim Wohngeld. Und das ist dann halt das, wo ich den Staat als bürokratisch wahrnehme und wo man meiner Meinung nach auch ran muss mit Entbürokratisierung, Prozesse besser machen und vor allen Dingen die Fragen auch so stellen, dass ich sie beantworten kann. Denn wir sprechen jetzt als drei Akademiker, aber es sind eben viele Menschen, gerade bei Sozialleistungen, die der deutschen Sprache beispielsweise nicht so mächtig sind, wie wir das als Muttersprachler sind.
Und beim Beamten, bei der Amtssprache sind selbst Akademiker.
Eben.
Oft überfordert. Ich glaube, ja. Das kann man quer über alle Bevölkerungsgruppen sagen. Müsste nicht konsequenterweise, was Sie auch ansprachen, der Prozess vom Nutzer her gedacht werden? Natürlich im Rahmen der gesetzlichen Regelung, aber müsste nicht tatsächlich, bräuchte man eine andere Entstehungskooperation, dass es tatsächlich so formuliert ist und das beinhaltet, was der Nutzer anschließend dann tatsächlich auch braucht und was er leisten kann, statt umgekehrt?
Exakt, das braucht es. Und es war, glaube ich, in der Zeit der Papieranträge auch nie Thema. Aber jetzt, wo wir, ne, weil ich, wie ich sagte, ist man, glaube ich, auch irgendwo gewohnt gewesen, sondern ich will was vom Staat, das hat irgendwie so bürokratisch und kompliziert zu sein. Nun, jetzt, wo auch alles digitaler wird, sind wir ja ganz andere digitale Anwendungen gewohnt. Das ist irgendwie leicht verständlich. Ich kriege das sofort hin, klick, 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 kann was kaufen, kann irgendwas bestellen. Nur beim Staat funktioniert das nicht, eben weil viel aus der Verwaltung heraus gedacht wird, viel auch auf Rechtskonformität. Deswegen steht denn da immer nach Paragraph so und so, füllen Sie das hier bitte aus. Und wird dabei eben nicht daran gedacht, dass ich kriege wahrscheinlich ziemlich schlechte Daten, wenn die Leute gar nicht genau wissen, was sie da ausfüllen sollen. Weil ich könnte meiner Meinung nach das auch an so eine Infobox reinmachen, ne? Wenn ich irgendwie dann eine rechtliche Sicherheit brauche, dass ich für die Nerds unter uns dann noch ganz genau weiß, nach welchem Paragraph jetzt hier diese Angabe erforderlich ist. Aber das passierte zu wenig, das passiert aber immer mehr, dass wir da nutzendenzentriert arbeiten. Das heißt also, Dinge übersichtlich machen, leicht verständlich, in einfacher Sprache, in auch Designelementen, das verständlich ist, dass hier das Menü ist und nicht irgendwie drei Striche. Es kennen mittlerweile zwar sehr viele, dass dann in Mobilanwendungen da beispielsweise das Menü ist, aber vielleicht nicht immer Leute, die nicht so viel im Internet unterwegs sind. Also einfach Menü hinschreiben, wo das Menü ist. Und es gibt beispielsweise den Service-Standard. Das ist mittlerweile auch eine DIN-Norm. Oder eine DIN-Spec genauer, wo vorgegeben ist, wie mache ich eigentlich solche Anwendungen. Dieser Service-Standard ist schon, ist veröffentlicht, ist aber auch noch nicht so in der Breite bekannt in der Verwaltung. Daran arbeiten wir, daran arbeiten viele andere Organisationen intensiv dran. Aber es gibt diese ganzen Vorgaben, es muss halt nur umgesetzt werden und es dauert halt, bis es überall angekommen ist und auch jede einzelne Verwaltung eben verstanden hat, dass das ein wichtiges Thema ist. Und übrigens, vielleicht noch ein Punkt, weil wir immer darüber sprechen, auch Wirtschaft, die viel Entbürokratisierung fordert und wir immer so ein bisschen skeptisch und kritisch sind, auch die Wirtschaft, ich meine, es ist der Bundesverband der deutschen Industrie, hat Positionspapiere geschrieben, wo die sagen, die Anwendungen müssen nutzerfreundlich sein, weil sie sitzen ja auch als Mensch, als Bürger in einem Unternehmen und müssen da mit der Verwaltung kommunizieren, Dinge einreichen, beantragen, viel, viel mehr als Privatpersonen häufig. Und da erleben sie ja auch den Staat. Und auch diese Anwendungen für die Wirtschaft sind teilweise so schlecht gemacht. Also auch ich musste einmal als Geschäftsführerin uns irgendwo eintragen und einreichen und habe dann die Hotline angerufen, halb weinend, weil ich gesagt habe, ich verstehe nicht, was sie hier von mir wollen. Wie komme ich an dieses Dokument, das ich benötige? Und auch da ist das ein großes Thema und auch ein großer Wunsch von der Wirtschaftsseite, dass Dinge einfach nutzerzentriert gemacht sind, sodass es mir nicht bürokratisch und müßig erscheint, etwas auszufüllen und einzureichen.
Eine Frage, die sich hier aufdrängt, wir lesen ständig darüber, dass die skandinavischen, die baltischen Länder uns weit voraus sind in der Digitalisierung. Natürlich sind sie in der Entwicklung der Netze viel, viel schneller vorangegangen. Das ist sicherlich nur das eine, aber auch in der Umsetzung von digitalen Konzepten einfach schneller sind. Was können wir tatsächlich lernen von diesen Ländern? Müssten wir nicht pilgern in dieser Region und Dinge nicht neu erfinden, sondern einfach auch annehmen, natürlich übersetzen dann in deutsche Gesetze und deutsche Umsetzung.
Ja, spannend finde ich übrigens, wenn man sich Statistiken der UN anguckt, die global sich das anschauen, Länder wie Usbekistan, ich glaube Kirgistan, Saudi-Arabien sind noch weiter voran als unsere europäischen Nachbarn. Genau, ja. Da passiert richtig, richtig viel. Die sind teilweise weitaus digitaler. Auch Ägypten beispielsweise übrigens mit Hilfe deutscher Unterstützung aus dem Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit. Müsste man dahin pilgern? Ich glaube, wir pilgern schon wahnsinnig viel. Also ich war noch nicht in Estland, aber ich höre aus Estland, dass da schon so ein Running Gag ist, dass die Deutschen ständig kommen. Also wir pilgern ja regelmäßig dahin. Und ich bin immer etwas frustriert von diesen ganzen Pilgerreisen, sei es jetzt nach Dänemark, nach Estland, nach Österreich ist auch ein schönes Beispiel. Griechenland übrigens jetzt auch absoluter Vorreiter. Durch die Krise haben sie da sehr viel digitalisiert. Das Problem ist immer nur, es sind gerade Politiker, die dann zurückkommen und sagen, das muss ja bei uns wie in Estland laufen. Und dann denke ich, schön, und was tust du denn jetzt dafür? Aber es bleibt dann halt bei diesem Postulat, in Estland geht das, warum geht das bei uns nicht? Man hat sich halt die ganzen Jahre, in denen man schon nach Estland und andere Länder pilgert, danach nicht mit müßigen Themen beschäftigt, die aber notwendig bei uns sind, damit es wie in Estland funktioniert. Das heißt, Themen wie Registermodernisierung. Klingt so unsexy, wie es sich anhört, aber das ist halt die Grundlage. Denn wenn wir darüber sprechen, das Once-Only-Prinzip, das ja alle Parteien seit Jahren fordern. Das bedeutet, ich gebe meine Daten nur einmal ab und die einzelnen Stellen können sich die dann ziehen. Also mein Vorname, mein Nachname, mein Geburtsdatum, mein Geburtsort sind ja so die Standardinformationen, die ich für verschiedenste Anträge brauche. Muss ich aber immer wieder eingeben. Damit das funktionieren kann, brauche ich halt digitale Register, die miteinander sprechen können. Das ist jetzt gerade in Arbeit, das wird passieren und das wird auch zeitnah, glaube ich, ganz gut funktionieren, aber eben auch erst in den Jahren 2026, 27 folgende und nicht schon vor 20 Jahren wie in Estland. Aber das wären halt Themen gewesen, mit denen man sich, seit man nach Estland fährt, auch beschäftigen müsste. ist aber komplex und kompliziert. Und ich will keinem Abgeordneten zu nahe treten, auch nicht jedermanns Thema, ja. Aber man hat es halt auch eben nicht mit dem politischen Einsatz über die Parteien dann vorangetrieben oder das Thema Standards, was wir am Anfang hatten, ne? Dass man da Druck ausgeübt hat als Parlamentarierin, gesagt hat, wir müssen uns jetzt hier mal einigen, liebe Länder, sonst funktioniert das eben nicht wie in Estland. Das heißt, macht gerne weiter Reisen. Daraus muss auch etwas folgen und daraus ist bisher nichts gefolgt. Gleichwohl sage ich auch immer, wir haben in diesem Land schon wahnsinnig viel, was richtig gut funktioniert. Also wir haben schon gesagt, ne, unterschiedliche Kommunen, unterschiedliche Dinge funktionieren gut. Keine Kommune ist perfekt. Aber in sehr vielen deutschen Kommunen funktionieren Dinge schon in einzelnen Sachen sehr gut. Warum also nicht durch Deutschland reisen und uns da anschauen, wo schon etwas gut funktioniert und das eben für die andere Kommune kopieren? Oder auch mal der Bund von den Kommunen oder der Bund von den Ländern oder untereinander. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, voneinander abzugucken, voneinander zu lernen. Denn ganz, ganz viele Dinge funktionieren in diesem Land schon sehr gut. Aber wir lieben es, ins Ausland zu schauen und dann zu sagen, ach, wie das bei denen läuft, das müsste bei uns auch funktionieren und sehen dabei aber nicht, was bei uns schon alles geht und wo an ganz, ganz vielen Stellen wirklich innovative Lösungen da sind, Leute sich anschauen, Konzepte entwickelt haben, wie ich dann Prozesse besser machen kann. Denn ich bin auch davon überzeugt, dass die Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, an solchen bürokratischen, müßigen Prozessen, die wissen teilweise sogar selber, wie es besser gehen könnte. Aber keiner fragt die. Keiner gibt denen mal den Raum zu sagen, liebe Leute, wir wollen das hier besser machen. Lass uns doch mal darüber brainstormen, einen Workshop machen. Wir haben uns jetzt beispielsweise als Next gerade die Bundeshaushaltsordnung angeguckt, weil wir da auch festgestellt haben, da gibt es so ein paar Hindernisse für gute Digitalprodukte, Projekte. Die Leute sind uns fast die Türen eingerannt, weil die sagen, endlich mal ein Ort, wo ich hinkommen kann mit meinen Verbesserungsvorschlägen. Ja? Auch das bedeutet nicht, dass jeder in der Verwaltung da Ideen hat und weiß, wie es besser geht und auch das intrinsische Interesse hat, Dinge besser zu machen. Aber es ist unfassbar viel Expertise, unfassbar viel Wille da, Dinge besser zu machen, weil es ja für die eigene Arbeit teilweise also nicht cool ist. Und die müssen wir, glaube ich, besser kanalisieren und unsere Energie, die wir in Reisen ins Ausland stecken, gerne auf die eigene Verwaltung fokussieren, weil da ist schon sehr, sehr viel. Und das sind ja alles keine, also die machen in Dänemark und in Österreich auch kein Hexenwerk. Ja? Also auch so Dinge wie vielleicht mal ein paar mehr Technikerinnen, ITlerinnen einstellen, statt immer nur Juristen, ist in Deutschland eigentlich auch eine Binse. Aber es passiert nicht. Da bringt eine Reise mir nach Dänemark, wo deutlich mehr Technikerinnen in der Verwaltung arbeiten, dann auch nicht, wenn ich es nicht umsetze und an solche Personalthemen rangehe.
Viele warten ja auf den großen Durchbruch, auf den Befreiungsschlag bei der Entbürokratisierung. Gleichzeitig zeigt die Erfahrung oft, dass Fortschritt eher in vielen kleinen Schritten entsteht. Ist genau das, Frau Riegel, vielleicht die realistische und am Ende auch stärkere Perspektive? Also nicht der große Wurf über Nacht, sondern viele konkrete Verbesserungen, die zusammen irgendwann auch einen echten Unterschied dann machen können?
In der Theorie würde ich Ihnen zustimmen. Ich glaube aber leider, dass das in der Praxis, so wie wir als Gesellschaft, als Politik und als Öffentlichkeit funktionieren, nicht funktionieren wird. Denn wir haben ja immer, wenn eine neue Bundesregierung kommt oder wenn auch ein neues Ministerium kommt, als Bürgerinnen und Bürger, aber eben auch als Medien, ja dieses, wann kommt jetzt was, wann passiert was, da ist ja wahnsinnig viel Druck drauf, ne? Die ersten 100 Tage, was passiert. Und gerade bei diesen Themen Entbürokratisierung und Verwaltungsdigitalisierung, es sind halt müßige Themen und Themen, die ich vielleicht gar nicht bemerke. Also nehmen wir mal wieder mich als Beispiel. Ich merke nicht, dass etwas besser wird, weil ich eben nichts mit der Verwaltung zu tun habe. Ich merke aber, und das sind vielleicht so ein paar mittelbare Wege, mit denen man noch arbeiten könnte und auch mehr arbeiten müsste, mit Kommunikation. Also was gibt's denn schon? Ich bin, wie gesagt, hier in Berlin. Ich plane ganz viele Dinge, habe ich ja schon gesagt, nicht in meinem Leben. Ich plane auch keinen Umzug. Gleichwohl könnte ich mich, wenn ich hier umziehe, mittlerweile digital ummelden. weiß ich nur, A, natürlich, weil ich mich damit beschäftige, aber B, auch, weil beispielsweise große Plakatwerbungen in der Stadt sind. An Bahnhöfen sehe ich das regelmäßig im Stadtbild, wo die Stadt Berlin Werbung macht, dass ich mich nun digital ummelden kann. Das heißt, ohne dass ich das in nächster Zeit machen werde oder gemacht habe, merke ich, es gibt hier einen Fortschritt. Diese Stadt wird digitaler, denn sie macht ja Werbung dafür, dass ich es machen könnte, auch wenn ich es gar nicht brauche. Nehme so also etwas wahr. Und ja, also ich glaube, wir reden davon, sagten Sie ja, ne, wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern mehr vertrauen. Der Staat muss denen mehr vertrauen, um auch so ein bisschen diese Bürokratisierung abzubauen an den Nachweisen, die ich vielleicht einreichen muss. Gleichwohl muss ich dem Staat auch ein bisschen mehr Zeit geben. Denn solche Dinge wie sich mal auf Standards einigen und dann Software anpassen, das schaffe ich nicht in 100 Tagen. Das schaffe ich vielleicht auch nicht in einer Legislaturperiode, weil das extrem große Themen sind. Wo wir, glaube ich, sehr stark etwas merken werden, ist, in einem Jahr soll es ja die ID-Wallet geben. Also die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht einen Apple iPhone haben oder ein Google Android, die kennen ja so eine Wallet dort drin, wo sie ihre Kreditkarten, EC-Karten hinterlegen, Tickets für Konzerte oder ähnliches. Das wird es eben auch vom Staat geben, wo beispielsweise mein Personalausweis als erste Funktion drin ist, sodass ich mich damit ausweisen kann, wenn ich mich irgendwo anmelden möchte, wo eben meine Personalausweisdaten notwendig sind. Und das werde ich dann viel bequemer haben als die EID, die ich aktuell nutzen kann, also die auf meiner Scheckkarte, meinem Personalausweis hinterlegt ist. Und ich glaube, mit diesem Tool, weil wir das auf unseren Smartphones haben werden können und das für Dinge wie eine Kontoeröffnung oder anmelden als Single Sign-On, also das ist so etwas wie, wenn mir angeboten wird, ich möchte auf einer Plattform mich anmelden, kann ich mir Nutzername und Passwort überlegen. Ich könnte mich aber auch mit meiner Apple-ID, mit Google oder auch mit Facebook einloggen dort. Und sowas kann ich dann perspektivisch in einem Jahr auch mit meiner ID-Wallet, das heißt darüber mich direkt authentifizieren, sogar anonym, dass ich bin ein erwachsener Mensch über 18 Jahre. Und ich glaube, da werden wir einen ganz, ganz großen Effekt haben, dass Leute das merken. Aber um nochmal so zum Anfang zu kommen, ich glaube, das Erleben des digitalen Staates hat immer halt auch damit zu tun, was habe ich mit dem Staat zu tun? Und manche Menschen haben mehr mit ihm zu tun, manche weniger. Und davon macht dann eben auch das Erleben sich abhängig.
Danke sehr. Ich habe zum Ende hin nochmal eine Frage, die in eine ganz andere Richtung geht. Es gibt Menschen, die verweigern sich der Digitalisierung, kommen einfach nicht mehr mit. Wie gehen wir damit um in Zukunft, dass es die ja immer geben wird, nicht nur im aktuellen Status?
Ja.
Wie sollten wir uns darauf einrichten?
Also es gibt ja einmal den Fall, dass man sagt, die älteren Menschen, die können das nicht mit dem Digitalen. Da sage ich immer wieder, ich verwehre mich dem, dieser Behauptung, dass alte Menschen, nur weil sie alt sind, das mit dem Digitalen nicht können, und sage dann nochmal, ganz häufig können die ja Dinge benutzen wie WhatsApp, weil sie mit ihren Enkeln oder Urenkeln darüber schreiben, Videotelefonie machen, das können sie irgendwie alles. Aber Verwaltungsleistungen können sie nicht, und da komme ich wieder auf das Thema Nutzerzentrierung zurück. Sie können es nicht, aus dem gleichen Grund, weswegen ich mit meinen 38 Jahren da auch verzweifelt vorsitze, weil es unfassbar schlecht gemacht ist. Mache ich es aber nutzenzentriert, einfache Sprache, mit einem einfachen Design, dann können das meiner Meinung nach auch alte Leute. Gleichwohl haben Sie recht, es wird immer diejenigen geben, die sich dem verweigern oder die das einfach nicht können, nicht wollen und auch sagen, ich möchte nicht mehr. Für die muss ich dann eben Anlaufstellen bieten. In meinem Bürgerbüro beispielsweise, wo ich hinkommen kann, dort Terminals habe und da einen Mitarbeiter habe, der mit mir das einmal durchgeht, diesen Antrag. Denn auch da würde ich jetzt die Behauptung unterstellen, dass diese Menschen wahrscheinlich auch nicht in der Lage sind, diesen Papierantrag selbstständig auszufüllen. Ja, also auch, weil sie vielleicht zu alt sind, weil sie auch dort den Text nicht verstehen, dann ist ja der gleiche wie in der Digitalanwendung. Das heißt, auch da müssen Sie zu Kindern, Enkelkindern oder Beratungsstellen gehen, weil Sie es alleine nicht schaffen, weil Formulare so komplex und kompliziert sind. Ich glaube aber, perspektivisch müssen wir digital sein und wir müssen die Verwaltung als solches digital machen. Wie denn der Anknüpfungspunkt ist, Also ob ich das eben über mein Smartphone mache, über meinen Rechner oder in ein Bürgerbüro gehe und das dort an einem Terminal mache oder vielleicht sogar eine aufsuchende Verwaltung habe, ja, dass jemand von der Stadt kommen kann und zu mir nach Hause und das mit bei mir zu Hause macht, wenn ich nicht mehr so mobil bin. Das sollte es auf jeden Fall geben und das sollte möglich gemacht werden. Aber das Papier einreichen, das macht eine Verwaltung dysfunktional und das können wir uns nicht mehr leisten, A, weil das Jahr 2026 ist und B, weil wir das Personal in der Verwaltung nicht mehr haben, die diese Papieranträge abtippen können. Also wir haben einen enormen Personalmangel dort. Da fände ich das schöner, wenn die eben wirklich eine aufsuchende Verwaltung bieten können und mit den Leuten in Kontakt treten können, was ja auch nochmal einen Wert an sich hat.
Aber es wird eine Lösung geben müssen. Ich glaube, das
und die wird es, denke ich, auch geben. Also solche Terminals sehen wir immer mehr, dass die bereitgestellt werden.
Wir haben mit allen unseren Gästen, Frau Riedel, nicht nur eine standardisierte Einstiegs-, sondern auch eine Abschlussfrage. Und zwar, was gibt Ihnen persönlich Zuversicht? Und zwar nicht nur als Expertin, sondern auch als Bürgerin.
Hoffnung in diesen Tagen ist schon sehr, sehr schwierig. Was mir aber sehr viel Hoffnung gibt, sind die ganzen Menschen in der Verwaltung, die ich seit jetzt 3 Jahren bei uns im Next-Netzwerk kennenlernen darf. Wir haben mehrere tausend Menschen bei uns, die tagtäglich daran arbeiten, dass die Verwaltung, der Staat besser wird. Also all das, worüber wir gerade gesprochen haben, daran arbeiten die Leute mit einem unfassbaren Engagement. Wir haben ganz am Anfang über Stereotype gesprochen, ne? Dieses, da arbeitet eigentlich keiner, die machen um 13 Uhr Feierabend, dem ist nicht so. Was die an Überstunden rocken, das ist teilweise jenseits von Gut und Böse. Und diese Menschen, die mit so viel Energie und Leidenschaft für unseren Staat, für unsere Gemeinschaft, eigentlich für uns alle damit arbeiten, die geben mir jeden Tag Hoffnung und die beeindrucken mich wirklich sehr.
Ein, wie ich finde, sehr klug formulierter, hoffnungsvoller Gedanke. Herzlichen Dank dafür. Frau Riedel, wir bedanken uns sehr herzlich für das Gespräch. Ich habe nebenbei mir ein paar Aussagen einfach aufgeschrieben und bei mir sind 5 Gedanken hängen geblieben in aller Kürze. Sie sagen, wir sind digitalisierter als angenommen. Das ist etwas, was uns Mut macht. Bürokratisierung, haben Sie sehr klar gesagt, ist nicht per se schlecht, sondern wir brauchen Regeln für unser Zusammenleben, für das Umsetzen von gerechte Umsetzen von Gesetzen und Verordnungen. Regeln müssen überprüft werden, die Wirkung überprüft werden, aber auch dann angepasst werden entsprechend. Verwaltungsprozesse müssen von Anfang an vom Nutzer her gedacht werden, dann helfen sie auch bei der Umsetzung und Akzeptanz. Und letztlich, ja, wir können von nördlichen Ländern lernen, aber wir können auch sehr viel lernen von den Dingen, die bei uns im Land selber passieren und vor allem von den Menschen, die in der Verwaltung arbeiten und Lösungen gefunden haben. Ich glaube, das sind alles nochmal 5 Punkte, die wir mitnehmen und dann auch, ja, die bei den Menschen, die uns zuhören, auch ankommen.
Vielen Dank.
Damit sind wir am Ende dieser Mutmacherfolge angekommen. Herzlichen Dank nochmal, Frau Riedel, für Ihre spannenden Einblicke in Verwaltung und Bürokratie. Wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur wertvolle Informationen an die Hand geben konnten, sondern vor allem auch einen Impuls zum Weiterdenken, Weiterfragen und besonders zum zuversichtlich bleiben oder werden Sie es, falls Sie es noch nicht sind. Denn gerade in herausfordernden Zeiten braucht es Stimmen wie die von Ann-Kathrin Riedel, die nicht nur Probleme benennen, sondern Lösungswege aufzeigen und Menschen, die den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen. Denn eines ist klar, unser Zusammenleben gelingt nur, wenn es getragen wird von Respekt, Empathie und dem festen Willen zur Gerechtigkeit. Und das unabhängig von Herkunft, Meinung oder Lebensentwurf. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns, erzählen Sie es weiter, teilen Sie den Podcast und folgen Sie uns auf unseren Kanälen in den sozialen Medien. Mehr dazu in den Shownotes. Und wenn Sie den Inhalt unserer Gespräche auch jenseits des Podcasts nachlesen möchten, unser erstes Buch ist inzwischen erschienen. Es heißt »Zwei alte weiße Männer, Mutmacher für schwere Zeiten, was hoffen lässt« und ist im Buchhandel und auf allen gängigen Plattformen erhältlich. Darin finden Sie viele Gedanken, Erfahrungen und Passagen aus unserer Mutmacherreihe für alle, die in unruhigen Zeiten nach Orientierung, Zuversicht und Haltung suchen. »Zwei alte weiße Männer« kommt wieder in 2 Wochen. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich.